Die WHO kündigt eine strategische Impfkampagne an. Auf 1 zeigt Ihnen, warum die Gründe dafür gar nicht stimmen können. Bayern bezahlt Denunzianten. Wir haben erfahren, wie viel Geld Münchens Politiker ausgeben, um das Internet zu zensieren. Und es riecht schon wieder nach Geheimdienst. Das Bündnis Sahra Wagenknecht erhebt schwere Vorwürfe gegen Korrektiv. Und die Tagesschau verschweigt es. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei den Nachrichten auf 1. Ist das der Anfang vom Ende der Ampel oder doch nur viel Wirbel um nichts? Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat Bundeskanzler Olaf Scholz Gespräche über eine gemeinsame Asylpolitik vorgeschlagen. Dessen Koalitionspartner FDP und Grüne blieben dabei außen vor. Ein durchaus geschickter Schachzug, denn so kann der Sozialdemokrat nicht behaupten, eine schärfere Asylpolitik würde am Widerstand seiner Regierungspartner scheitern. Doch will Merz wirklich eine Migrationswende für Deutschland einleiten oder einfach nur wenige Tage vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen Werbung für seine Partei machen? Schließlich droht die CDU in beiden Bundesländern hinter die AfD zurückzufallen. Von seiner Forderung nach einem Aufnahmestopp für Syrer und Afghanen ist Merz jedenfalls schon wieder abgerückt. Die AfD-Chefin Alice Weidel kommentierte dazu auf X, Zitat, noch schneller als üblich. Merz rudert schon wieder zurück. Ein Aufnahmestopp für Syrer und Afghanen? Tatsächlich kommen aus beiden Ländern auch heute noch die größten Migrantengruppen nach Deutschland. Dies zeigt eine neue Statistik der Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern. Auf 1 hat die Zahlen ausgewertet. Demnach gab es seit Jahresbeginn 2.464 Asylanträge im Nordosten. Davon stammten 757 von Syrern sowie 547 von Afghanen. Und fast alle dürfen auch offiziell bleiben. Die Schutzquote liegt bei Afghanen mit 80,7% und Syrern mit 87,8% besonders hoch. Dabei geht die rot-rote Landesregierung in Schwerin wohl davon aus, dass die Masseneinwanderung nach Deutschland weiter anhält. Jeden Versuch einer Kontrolle scheint die Politik jedoch aufgegeben zu haben. Wörtlich heißt es aus dem Innenministerium, die Entwicklung des Zugangsgeschehens gilt aufgrund zu volatiler Flüchtlingszahlen als nicht prognostizierbar. Die Serie von Messerattacken durch Migranten reißt nicht ab. Wie die Landespolizeidirektion Gotha gegenüber auf 1 bestätigte, wurde am Montag ein Mann aus Somalia verhaftet. Dieser soll im thüringischen Waltershausen mehrfach mit einem Messer in Richtung des Halses eines 47-Jährigen gestochen haben. Der 27-jährige Verdächtige ist bereits wegen Gewaltdelikten vorbestraft. Laut Wirtschaftsfachmann Dr. Markus Krall ist das politische und juristische System in Deutschland im Niedergang begriffen. Exklusiv äußerte er gegenüber auf 1 Chefredakteur Stefan Magnet.
Wir haben ja keine Gewaltenteilung, kein Checks and Balances, wie die amerikanischen Gründerväter es gefordert haben, sondern wir haben eine Gewaltenverschränkung. Und diese Gewaltenverschränkung geht so. Das Volk wählt das Parlament wählt die Exekutive, also den Kanzler. Das Parlament wählt auch die Verfassungsrichter, wählt bestimmt überhaupt die Politik, die ganzen obersten Richter. Das heißt, und die Justizminister können die Staatsanwälte anweisen, zu verfolgen oder nicht zu verfolgen. Das Ganze ist ein, sozusagen, einmal in 4 Jahren darf das Volk eine Truppe von Leuten wählen, die aber per Listensystem vorgesetzt wird und die einer adversen Selektion unterliegen. Nämlich, dass die Unfähigsten in die Politik gehen, weil sie dort noch gut Geld verdienen können, was sie draußen nicht mehr könnten. Und dass sie auf dem Listensystem auch noch rückgratlos sein müssen, um nach oben zu kommen. Und diese Gruppe, die macht jetzt sozusagen zentralistisch alles. Das ist keine demokratische Gewaltenteilung. Das ist auch kein System von Checks and Balances. Das ist eine Verfilzung von Macht. Und diese Verfilzung von Macht muss aufgelöst werden. Und deswegen glaube ich, dass das Volk alle wichtigen Positionen direkt besetzen sollte. Das heißt, also das Volk wählt dann einen Kanzler, wählt auch einen Präsidenten, wählt die Richter, wählt die Staatsanwälte, wählt die Polizeichefs. Und dass es für all diese hohen Ämter, insbesondere für die ganz hohen Ämter, strikteste Begrenzung geben sollte. Also Kanzler ist man halt nur einmal für 4 Jahre. Und das war's dann. Ja? Und Minister kann man auch nur einmal sein, und man kann als Minister später noch Kanzler werden, wenn man kandidieren möchte. Ja? Verfassungsrichter ist man auch nur einmal für 4 Jahre. Und natürlich müssen für Ämter wie Verfassungsrichter Qualifikationshürden gelten. Also wir haben ja aktuell in Deutschland, werden ja Menschen zu Verfassungsrichtern, zumindest an den Verfassungsgerichten der Länder ernannt, da kann man ja nur noch sich die Haare raufen. Ja? Quotenpersonen, ohne jede Qualifikation, Leute aus dem Umfeld der Antifa, die ungeheuerlichsten Gestalten halten Einzug in unsere höchsten Gerichte.
Wie genau Markus Krall das zerrüttete Deutschland wieder aufbauen und dabei fast alle Ministerien abschaffen will, erklärt der mehrfache Bestsellerautor im exklusiven Gespräch bei Stefan Magnet auf 1, heute auf www.auf1.tv. Die Weltgesundheitsorganisation WHO startet eine strategische Impfkampagne gegen die Affenpocken, nun auch Mpox genannt. Ab September soll 6 Monate lang geimpft werden. Finanziert mit vorerst 145 Millionen Dollar aus dem WHO-Notfallfonds. Betroffen seien nicht länger nur bestimmte homosexuelle Männer, sondern nun auch enge Kontaktpersonen von Erkrankten und Gesundheitspersonal. Die Impfoffensive erfolgt jedoch zu einem Zeitpunkt, an dem die Zahl der Erkrankungen massiv zurückgegangen ist. Jedenfalls in Deutschland, darunter zum Beispiel in Niedersachsen. Während dort im Jahr 2022 58 Fälle registriert wurden, gab es im Vorjahr nur 2 Meldungen und in diesem Jahr bislang erst 1. Das zeigt die Antwort auf eine Anfrage an das niedersächsische Sozialministerium, die auf 1 vorliegt. Insgesamt seien im Bundesland bereits mehr als 2400 Mpox-Injektionen verabreicht worden. Die Behörde räumt sogar ein, dass es trotz Impfung, so wörtlich, zu Durchbruchsinfektionen kommen kann. Zudem seien europaweit mehr als 1000 Nebenwirkungen gemeldet worden, die weitaus meisten nach dem Präparat Jynneos. In ganz Deutschland legen die Affenpockenfälle seit Sommer des Vorjahres kontinuierlich auf niedrigem Niveau, im nur ein- bis niedrigen zweistelligen Bereich pro Monat. In der Bundesrepublik sei kein einziger Todesfall aufgetreten. Sogar das RKI schätze eine Gefährdung der Bevölkerung derzeit als gering ein. Der deutsche Rechtsanwalt Dr. Josef Hingerl hat im Auftrag des Vereins Kinderrechte Jetzt Strafanzeige bei allen 116 deutschen Staatsanwaltschaften eingereicht gegen alle Covid-Impfärzte. Zugleich ergingen auch Anzeigen gegen Angela Merkel, Olaf Scholz, Jens Spahn und Karl Lauterbach, unter anderem wegen Nötigung. Exklusiv äußerte Dr. Hingerl gegenüber auf 1, worum es bei den Anzeigen genau geht.
Es geht grundsätzlich um die gesellschaftliche, um die politische und die juristische Aufarbeitung der Corona-Zeit. Und zwar, die wird ja von den Medien überall gefordert und auch von der Politik gefordert. Und hier handelt es sich um einen gesellschaftlichen Vorgang, um Hunderttausende von Straftaten der Impfärzte. Und damit wollen wir beginnen. Und letztendlich wollen wir über diese Aufarbeitung dieses Themas zu einer Befriedung eigentlich der Gesellschaft kommen. Wir versuchen hier quasi ein bisschen die Quadratur des Kreises. Wir haben, das ist unsere Überzeugung, Straftaten nach § 224 StGB, das ist also schwere Körperverletzung, weil wir gesundheitsschädliche Stoffe im Körper haben, die eingebracht wurden von den Impfärzten. Aber so schlimm sich das alles anhört, wir haben auch gleichzeitig eine Lösung dafür, denn da müssten wir alle Impfärzte einsperren, das sind ja mit Freiheitsstrafen belegen. Wir schlagen gleichzeitig vor, und das geht an die Politik, an den Gesetzgeber, dass die Ärzte sich quasi freikaufen können, wenn sie 5 Euro pro Stich zahlen. Wir schlagen eine Amnestie vor. Wir haben ja etwa 100.000 Impfärzte, und das ist unser Vorschlag, dass wir auf diese Art und Weise eine gesellschaftliche Befriedung erreichen.
Neben den Ärzten bezichtigen Sie ja etwa auch Angela Merkel und Karl Lauterbach der Nötigung. Glauben Sie angesichts einer weisungsgebundenen Staatsanwaltschaft dabei überhaupt an einen Erfolg?
Zusammen mit Herrn Professor Bakti haben wir auch einen Entwurf eines Strafantrags entwickelt. wo jeder, der geimpft worden ist, einen Strafantrag einmal gegen die Impfärzte stellen kann und zum anderen auch gegenüber den Politikern wegen Nötigung. Und nach diesen Einstellungen, die jetzt kommen werden, die mit Sicherheit kommen werden, kann der Einzelne, der geimpft worden ist, diesen Strafantrag bis zu Gericht bringen, und zwar im Rahmen eines Klageerzwingungsverfahrens. Und davon bin ich überzeugt, die Richterinnen und Richter, das sind die einzigen, die eigentlich einzige gesellschaftliche Kraft, die eine Aufarbeitung ermöglichen würden. Denn die Politik macht nichts, die Medien machen das nicht, die Ärzte sowieso nicht. Aber die Richterinnen und Richter könnten im Rahmen einer zweiten Chance, die haben in einer ersten Chance haben sie versagt. In der ersten Chance am Grundgesetz haben sie versagt. Sie haben alles mitgemacht. Aber sie haben jetzt, insbesondere nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Bundesnotbremse, die Möglichkeit, das alles wieder richtig ins Lot zu bringen und den Rechtsstaat wieder auf die Füße zu stellen.
Plant die SPÖ den Klimaknast? Das Programm der österreichischen Sozialdemokraten für die Nationalratswahl lässt jedenfalls aufhorchen. Denn dort wird unter anderem eine sogenannte Klimastaatsanwaltschaft gefordert. In den bestehenden Justizbehörden sieht der SPÖ-Chef Andreas Babler derzeit nicht den erforderlichen Sachverstand. Was wohl auch heißen mag, die Staatsanwälte sind für ein solches Vorhaben nicht ausreichend auf Linie. Aber klar ist auch, allein kann die SPÖ ein solches Vorhaben nicht umsetzen. Der natürliche Bündnispartner wären dabei die Grünen. Dort wird das Anliegen etwas subtiler verfolgt. Allerdings lassen die Grünen durchblicken, dass sie ihre Klimapolitik notfalls mit Zwang durchsetzen wollen. Die Rede ist zum Beispiel von, Zitat, einem verbindlichen CO2-Budget, das festlegt, wie viel Emissionen wir uns noch leisten können. Entsprechende Ansätze finden sich aber auch bei der KPÖ. Die Kommunisten sind in ihrem Programm zwar noch vorsichtiger als die Grünen, aber auch bei ihnen heißt es etwa, man müsse für den Klimaschutz Wirtschaft und Gesellschaft umbauen. Und weiter, ja, es wird sich für alle etwas ändern müssen. Welche Änderungen für alle gemeint sind, lässt die KPÖ offen. Kürzlich wurde bekannt, die Schweizer Regulierungsbehörde will offenbar noch keine höheren Mobilfunkfrequenzen wie 6G. Die Kantone hatten vor Experimenten mit der Gesundheit von Menschen gewarnt. Der Schweizer Raumplaner und Mobilfunkexperte Daniel Laubscher hatte zuvor mit dem schweizerischen Verein Wir zahlreiche baupolizeiliche Anzeigen gegen 5G-Antennen eingereicht. Wir haben ihn gefragt, wie nun der plötzliche Sinneswandel der Behörden bei 6G zu bewerten ist.
Grundsätzlich bewerte ich das mal sehr positiv, weil es waren ja immer die Kantone, die uns gesagt haben, alles ist bestens, das ist genau die gleiche Mobilfunkstrahlung, wie wir ja schon hatten. Und auch da sind keine gesundheitlichen Befürchtungen im Wege. Und das ist problemlos, das ist alles geprüft und alles okay. Und jetzt plötzlich sagen sie, ja, sie sagen auch, bei 6G zum Beispiel müsste dann zuerst die Auswirkungen auf die Gesundheit geprüft werden, entgegen dem, wie es bei 5G war. Und das zeigt ja schön, dass bereits bei 5G die Auswirkungen auf unsere Gesundheit nicht geprüft wurden, auch nicht erforscht wurden. Und da möchte ich nur auf einen interessanten Film, der jetzt öffentlich zugänglich ist, der nennt sich Das digitale Dilemma, hinweisen. Dort wird sehr schön aufgezeigt, wie die Forschung, der Stand der internationalen Forschung, wie weit die gekommen ist. Und dort wird auch die neueste ATEM-3-Studie, also dort geht es um athermische Auswirkungen auf uns durch Mobilfunkstrahlung, die wird dort vorgestellt. Und die kommt ganz klar zum Schluss, dass nicht nur thermische Auswirkungen bestehen, sondern eben auch athermische oder biologische, bis hin zu Chromosomenschäden, die für Krebs verantwortlich sind.
Und wie sich 6G von der 5G-Strahlung unterscheidet, das erfahren Sie im vollständigen Interview mit Daniel Laubscher auf www.auf1.tv. Für die Zensur von Meinungen und Medien sind sie entscheidend, sogenannte Meldeportale, also jene Vereine, die Denunziationen sammeln und sie an staatliche Stellen oder deren private Helfer weiterleiten. Nicht selten werden sie von der Politik finanziert, auch in Bayern. Das geht aus einer Stellungnahme der Staatsregierung hervor, die auf 1 vorliegt. So kooperiert der Freistaat seit Juli 2022 mit der Meldestelle Respekt. Seitdem wurden etwa 1220 Denunziationen von sogenannten Meinungsverbrechen an die Strafverfolgungsbehörden übergeben. Nur in 154 dieser Fälle kam es jedoch zu einem Gerichtsurteil. Die allermeisten erwiesen sich also auch im Sinne einer verschärften Rechtsprechung gegen Oppositionelle als haltlos. Betroffene von Denunziationen werden nicht informiert. Respekt wird für diese Tätigkeit aus öffentlichen Geldern finanziert. Waren es im ersten Jahr noch 30.000 Euro, lässt sich die Staatsregierung diese Kooperation in diesem Jahr bereits 120.000 Euro kosten. Ebenfalls gefördert wird die Meldestelle Strong. Diese ist nach Angaben der Landesregierung spezialisiert auf, Zitat, Hate Speech im Netz gegen LSBTIQ-Personen. Dafür stehen pro Jahr Steuergelder von etwa 69.000 Euro bereit. Wie viel Geld für die Zuarbeit zu Zensur und die Verfolgung von Meinungsverbrechen in Bayern insgesamt ausgegeben wird, bleibt jedoch unklar. Nach Darstellung der Staatsregierung sei es aufgrund der Vielzahl von Maßnahmen nicht möglich, eine Gesamtsumme anzugeben. Der Streit um die Auslieferung von Kim.com könnte nun auch diplomatische Folgen haben. Wie eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes gegenüber auf 1 sagte, habe die deutsche Botschaft in Neuseeland, Zitat, dem Betroffenen konsularische Hilfe angeboten. .com, der mit bürgerlichen Namen Kim Schmitz heißt, ist deutscher Staatsangehöriger. Im fernen Osten stehen die Zeichen weiter auf militärische Konfrontation. Einzelheiten erfahren Sie in unserem heutigen Meldungstelegramm.
Die Parole, Deutschland den deutschen Ausländer raus, zu der Musik von Gigi D'Agostino zu singen, ist in Deutschland nicht strafbar. Zu diesem Ergebnis kam die Staatsanwaltschaft Hannover und stellte ein entsprechendes Strafverfahren ein. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft teilte mit, dass ein alleiniges Bestreiten des Aufenthaltsrechts von Ausländern noch keinen Verstoß gegen die Menschenwürde darstelle. Ähnliche Entscheidungen hatten auch schon die Staatsanwaltschaften in Augsburg und Neubrandenburg getroffen. Das Bevölkerungswachstum in der Steiermark ist vor allem auf den anhaltenden Zuzug von Ausländern zurückzuführen. Alleine aus Syrien kamen im vergangenen Jahr mehr als 2000 Neubürger in die Steiermark. Besonders attraktiv für Einwanderer ist dabei die Landeshauptstadt Graz. Die Steiermark ist damit das österreichische Bundesland mit dem schnellst wachsenden Anteil an Ausländern in der Bevölkerung. Das Bundesverwaltungsgericht hat einem Reserveoffizier der Bundeswehr, der in der identitären Bewegung aktiv war, seinen Dienstgrad aberkannt. Damit bestätigt es ein vorangegangenes Urteil des Truppendienstgerichts Süd. Mit dem Urteil geht dem früheren Oberleutnant neben seinem militärischen Rang auch eine Übergangshilfe im Wert von 23.000 Euro verloren. Konkrete Straftaten wurden dem Offizier übrigens nicht vorgeworfen. Zum ersten Mal ist ein chinesisches Aufklärungsflugzeug in den japanischen Luftraum eingedrungen. Ein Regierungssprecher Tokios bezeichnete dies wörtlich als eine schwerwiegende Verletzung der japanischen Souveränität. Das Flugzeug war am Montag rund 2 Minuten lang über den Danju-Inseln im Süden Japans geflogen. Als Reaktion ließen die Japaner Kampfflugzeuge aufsteigen. China selbst betonte, dass man die Kommunikation mit Japan aufrechterhalten wolle. Der philippinische Verteidigungsminister Gilberto Teodoro hat ein härteres internationales Vorgehen gegen die Volksrepublik China gefordert. Er wirft China vor, regelmäßig die philippinische Schifffahrt im südchinesischen Meer zu behindern. Gemeinsam mit anderen Staaten der Region will er daher eine Resolution gegen China vor dem UN-Sicherheitsrat erwirken. Die Volksrepublik hat dort allerdings ein Vetorecht. China einerseits und Vietnam, Malaysia, Taiwan und die Philippinen streiten sich seit langem um Gebiete im Südpazifik.
Hat das Bündnis Sarah Wagenknecht, BSW, seine Schuldigkeit bereits getan? Also bei den Landtagswahlen Stimmen für eine Mehrheit der Altparteien zu organisieren? Und soll die Abspaltung der Linken anschließend selbst ausgeschaltet werden? So könnten sich jedenfalls Vorgänge erklären lassen, die auf einen neuen Skandal des selbsternannten Recherchenetzwerkes Korrektiv hindeuten. Denn die Organisation ist offenbar im Besitz von internen Datensätzen des BSW. Die Informationen enthalten nach Korrektivangaben, Zitat, rund 70.000 Personendaten. Darunter finden sich Mitgliederlisten und Angaben zu Unterstützern und sogenannten Landesbeauftragten. Welche Rolle das sogenannte Recherchenetzwerk in dem Skandal spielt, ist bislang unklar. Eine Anfrage von Auf 1 blieb unbeantwortet. Auffallend ist jedoch, dass Korrektiv den Vorgang erst am Dienstag einräumte, nachdem das BSW in seinem Newsletter die Affäre bereits am Montag öffentlich gemacht hatte und wiederum nahezu ausschließlich auf Grundlage der Korrektiverklärung berichtet nun erst die ARD-Tagesschau. Der Spin in beiden Darstellungen: die Datensätze seien öffentlich abrufbar gewesen. Das BSW habe die Informationen also nicht schützen können oder wollen. Die Partei widerspricht dem. Wörtlich heißt es in einer Erklärung, die Auf 1 vorliegt: Korrektiv nutzt die illegal gewonnenen Daten aktuell, um Betroffene direkt zu kontaktieren und mit Fragen zu konfrontieren. Zugleich wirft die Partei dem Verein vor, den Datensatz bislang nicht übergeben zu wollen. Denkbar und nach den Erfahrungen des Potsdam-Skandals auch durchaus naheliegend ist, dass Korrektiv eine Kampagne gegen das BSW vorbereitet hat. Eben deshalb, weil die recht undurchschaubar wirkende Wagenknecht-Partei nach den Landtagswahlen als Risikofaktor für das System ausgeschaltet werden könnte. Doch das BSW bemerkte die Angriffe und ging selbst an die Öffentlichkeit. Nun ist Korrektiv in Erklärungsnot. Selbst Linke distanzieren sich zunehmend von der Antifa. Grund dafür ist ihr kritikloser Gehorsam gegenüber globalistischen Machthabern. Jedes bürgerfeindliche Narrativ findet bei der Antifa Unterstützung, von der Plandemie-Politik bis zum Genderwahn. Oppositionelle werden von ihr als Nazis diffamiert und müssen um ihr Leben fürchten. Zuletzt zeigten die Verbrechen der Hammerbande, die Antifa-Aktivisten sind das, was sie angeblich bekämpfen, die neuen Faschisten. Um den ramponierten Ruf zu retten, startet kommende Woche ein Dokumentarfilm in den bundesdeutschen Kinos. Titel: Antifa, Schulter an Schulter, wo der Staat versagte. In Interviews mit Antifa-Veteranen wird ein Gründungsmythos beschworen. Als Deutschland in den frühen 90ern von rassistischer Gewalt überrollt wurde, habe der Staat versagt. Also musste die Antifa einspringen und die rechte Gefahr bekämpfen. Aber nicht nur militant, sondern auch durch Aufklärung und Bildungsarbeit. Wo wären wir nur ohne sie? Antifa, hergestellt vom Videokollektiv Left Vision, zeigt die Aktivisten als aufopferungsvolle Streiter für das Gute. Kein Wunder, dass Webseiten wie die der linken nahen Rosa-Luxemburg-Stiftung ihn wärmstens empfehlen. Die Behauptung der Berliner Senatsverwaltung für Inneres, sie würde keinerlei Techniken zur automatischen Gesichtserkennung einsetzen, gerät immer mehr zur Farce. Auf 1 hatte in der vergangenen Woche recherchiert, welche Bundesländer entsprechende KI-Techniken einsetzen. Dabei versicherte uns die SPD-geführte Berliner Innenverwaltung, eben dies nicht zu tun. Eine Behauptung, die unsere Redaktion kurze Zeit später als Lüge enttarnte. Doch nun musste das Land auch offiziell einräumen, eben doch Daten in Ermittlungsverfahren zu nutzen, die mit Live-Gesichtserkennung gewonnen wurden. Wie eine Anfrage des Landtagsabgeordneten Wassily Franco ergab, war das im vorigen und diesem Jahr bei mindestens 6 Ermittlungen der Fall. Dabei leisteten die Länder Sachsen und Brandenburg Amtshilfe. Soll heißen, Berlin nutzt auch gerne die Daten, die andere damit gewinnen. Das Eingeständnis ist aber auch aus einem anderen Grund interessant, denn auch der Freistaat Sachsen hatte uns auf Nachfrage sogar mehrmals versichert, keine Techniken zur Echtzeitgesichtserkennung einzusetzen. Am Ende siegt die Gerechtigkeit doch, auch wenn es sehr lange dauern kann. Das hat sich vielleicht die Wiener Lehrerin Judith H. gedacht, als sie nun vor dem Verwaltungsgerichtshof Wien einen Sieg erlangte. Die Bildungsdirektion hatte ihr im Januar 2021 gekündigt, als die Lehrerin wegen einer Maskenphobie dem Unterricht ferngeblieben war. Nach über 3 Jahren Rechtskampf gab ihr das Gericht nun in vollem Umfang Recht. Das Land Wien wird sich dagegen weniger gefreut haben. Die Bildungsdirektion muss der Klägerin nun das Gehalt seit ihrer Kündigung nachzahlen. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.